Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Till Janzer. An der Spitze der obersten Staatsanwaltschaft in Tschechien wird künftig eine Frau stehen. Wer das sein wird, verraten wir in unserem ersten Beitrag heute. Zudem stellen wir den diesjährigen Essay-Wettbewerb von Bernhard Bolzano Stiftung und Ackermann Gemeinde vor. Last but not least schildern wir das Schicksal der russisch-amerikanischen Journalistin Alsu Kurmascheva, die 10 Monate lang vom Kreml inhaftiert wurde und erst im Rahmen eines Gefangenenaustausches freikam. Zunächst aber die neuesten Nachrichten aus und über Tschechien, und zwar von Martina Schneibergova.
Die Nachrichten.
Der Sicherheitsberater des tschechischen Premiers Tomáš Pojar hat am Mittwoch empfohlen, die Worte des künftigen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump über Grönland und Kanada ernst, jedoch nicht wortwörtlich zu nehmen. Der Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses Jan Bartuszek sagte, Trumps Erklärungen seien vor allem für das Publikum in den USA bestimmt, um die Aufmerksamkeit zu wecken. Der Vorsitzende des Senatsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung und Sicherheit, Pavel Fischer, war durch die Worte des künftigen US-Präsidenten überrascht. Politik, in der fremde Gebiete beansprucht werden, hat laut Fischer und der Verbündeten nichts zu tun. Weitere von der Presseagentur ČTK angesprochene Politiker bezeichnen Trumps Erklärungen als einen Test des geopolitischen Meeres. Im vergangenen Jahr sind auf den tschechischen Straßen 438 Menschen gestorben. Das waren 17 Personen weniger als 2023. Die Zahl der Opfer ist seit 1961 die niedrigste, als die Polizei fortlaufende Statistiken zu führen begann. Polizeibeamte verzeichneten im vergangenen Jahr 92.217 Verkehrsunfälle, 2.728 weniger als ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Schwerverletzten ging zurück und lag bei 1609. Die Unfallstatistik wurde am Donnerstag von der Polizei veröffentlicht. Die Arbeitslosigkeit ist in Tschechien von 3,9% im November auf 4,1% im Dezember gestiegen. 306.478 Menschen suchten Arbeit, das waren um rund 16.000 mehr als im November. Gleichzeitig ging die Zahl der von den Arbeitgebern angebotenen Stellen zurück. Sie sank um etwa 9.000. Dies geht aus den am Donnerstag vom tschechischen Arbeitsamt veröffentlichten Daten hervor. Mehr als 3/4 der tschechischen Bevölkerung stimmen dem Ausbau eines neuen Reaktorblocks im Atomkraftwerk Dukovany zu. 58% der Menschen vertrauen dem Regierungskabinett bei der Entscheidung über die Atomenergie. Fast 2/3 der Befragten sind der Meinung, dass der Anteil der Atomenergie an der Stromproduktion in der Zukunft steigen sollte. 34% der Bevölkerung haben keine Bedenken hinsichtlich der Nutzung der Atomenergie und 41% haben ein wenig Bedenken. Dies folgt aus der Umfrage, deren Ergebnisse das Meinungsforschungsinstitut CVVM am Donnerstag der Presseagentur ČTK zur Verfügung stellte. Der tschechische Torwart Antonín Kinský hat am Mittwoch ein erfolgreiches Debüt nach seinem Wechsel zu Tottenham erlebt. Der 20-jährige tschechische Nationalspieler trug mit seiner Leistung zum 1:0-Sieg der Hotspur im Hinspiel der Carabao Cups gegen Liverpool. Das einzige Tor schoss der schwedische Mittelfeldspieler Lukas Bergwall. Kinský wechselte am Wochenende von Slavia Prag zu Tottenham. Er sagte gegenüber dem TV-Sender Sky Sports, er sei ein großer Träumer und habe immer eigene Vorstellungen über seine Zukunft gehabt. Einen derartigen Traum habe er wahrscheinlich nie gehabt. Er sei fantastisch, betonte der Torwart. Er ist Sohn des ehemaligen tschechischen Nationaltorwarts Antonín Kinský. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Freitag wolkig, vor allem in höheren Lagen im Norden des Landes gibt es Schneeschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis +4 °C.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Martina. An der Spitze der obersten Staatsanwaltschaft Tschechiens steht ein Personalwechsel an. Lenka Bradáčová übernimmt ab April dort die Leitung und sie kündigt bereits jetzt umfangreiche Umstrukturierungspläne in der Justiz an. Markéta Kachlíková berichtet.
Die Prager Oberstaatsanwältin Lenka Bradáčová übernimmt ab April das Amt der obersten Staatsanwältin in Tschechien. Das Regierungskabinett hat ihre Nominierung auf seiner Sitzung am Mittwoch bestätigt, nur einen Tag nachdem ihr Vorgänger Igor Stříž seinen Rücktritt aus privaten und familiären Gründen angekündigt hatte. Stříž hatte die Funktion seit Juli 2021 inne, seine Amtszeit hätte erst 2028 regulär geendet. Die 51-jährige Juristin Bradáčová arbeitet seit 25 Jahren in Staatsanwaltschaften, davon seit 13 Jahren als Oberstaatsanwältin in Prag. Sie hat die Gerichtsverfahren zu mehreren medienwirksamen Korruptionsfällen beaufsichtigt. Der bekannteste war der des ehemaligen mittelböhmischen Kreishauptmanns David Rath. Die Staatsanwältin ist regelmäßig in der Rangliste der einflussreichsten Frauen des Landes zu finden, die von der Zeitschrift Forbes erstellt wird. Bradáčová wurde von Justizminister Pavel Blažek für das Amt nominiert.
Sie war in der Bezirks-, Kreis- und Oberstaatsanwaltschaft tätig. Daher kann ich mit Recht behaupten, dass sie das System perfekt kennt. Sie ist zweifelsohne eine Persönlichkeit.
Lenka Bradáčová wird die vierte Frau an der Spitze der obersten Staatsanwaltschaft Tschechien sein. Unmittelbar nach ihrer Ernennung kündigte die oberste Staatsanwältin ehrgeizige Pläne an.
Ich bin seit langem für meine Idee eines dreistufigen Justizsystems bekannt. Dies betrifft insbesondere die Staatsanwaltschaften. Der erste große Versuch in dieser Richtung wurde 2012 vom damaligen obersten Staatsanwalt Pavel Zeman unternommen. Sein Entwurf endete aber in der zweiten Lesung im Abgeordnetenhaus und ich denke, dass er zumindest erneut diskutiert werden muss.
Das System der Gerichte und Staatsanwaltschaften hat in Tschechien vier Ebenen, und zwar die der Bezirke, der Kreise sowie die obere und die oberste Stufe. Bradáčová hat sich bisher nicht festgelegt, welche der Ebenen abgeschafft werden sollte. Auch Justizminister Blažek befürwortet den Übergang zu einem dreistufigen System. Radek Vondráček ist Abgeordneter der Oppositionspartei ANO und mahnt jedoch,
diese Angelegenheit liegt nicht in der Kompetenz der obersten Staatsanwältin. Sie ist eine politische Entscheidung, eine Frage der Gesetzesänderung. Aber wir sprechen schon lange darüber, dass Tschechien ein effizienteres System haben sollte. Die Frage lautet, welche Ebene wir abschaffen, welche Agenda wir anderen Gerichten und Staatsanwälten übertragen.
Bradáčová wird am 1. April die Leitung der obersten Staatsanwaltschaft in Brünn übernehmen und Igor Stříž ablösen. Erst danach will sie Details zu ihren Plänen veröffentlichen.
Wir kommen zum europäischen Essay-Wettbewerb. An diesem können auch Studierende aus den Ländern Mitteleuropas wieder teilnehmen. Der Wettbewerb wurde von der Ackermann-Gemeinde und der Bernhard-Bolzano-Stiftung ausgeschrieben. Über die Details hat Martina Schneibergova mit dem Bundesvorsitzenden der Ackermann-Gemeinde Albert-Peter Rethmann gesprochen. Hier das Telefongespräch.
Herr Rethmann, Sie sind gemeinsam mit Matthias Brüni, dem Vorsitzenden der Bolzano-Gesellschaft, Initiator des Essay-Wettbewerbs für Studierende des europäischen Essay-Wettbewerbs. Dieser Wettbewerb findet diesmal schon zum 14. Mal statt. Was ist das Thema in diesem Jahr?
Es geht um die Rolle von Religion und Kirche in Politik und Gesellschaft. Eine ziemlich spannende Frage. Und darüber wollen wir mit Menschen in Brünn diskutieren.
Haben Sie sich bei der Wahl des Themas eher in Tschechien oder in Deutschland inspirieren lassen?
Es ist interessant, dass dieser Vorschlag von unseren Freunden und Kollegen aus Tschechien kam. Und wir haben lange diskutiert, dass wir dieses Thema so aufbereiten wollen, dass wir nicht einfach die Diskussionen wiederholen, die wir aus unseren Kontexten schon kennen, sondern etwas Besonderes, eine besondere Perspektive bieten wollen und deswegen auch die Ausrichtung des Essay-Wettbewerbs auf bestimmte Aspekte dieses Themas.
Sie haben gesagt, es wurde von den Kollegen in Tschechien eigentlich ausgedacht. Aber in Deutschland hat das bestimmt auch eine wichtige Bedeutung.
Das ist gerade das Spannende, dass wir aus der Perspektive der unterschiedlichen Länder diese Frage bearbeiten wollen. Es ist ja interessant, dass in manchen Ländern die Kirche eine eher progressive Rolle im Sinn von Reformen einnimmt, aber häufig Kirche und Religion verbunden wird mit konservativen Bestrebungen in der Politik und in der Gesellschaft. Und die Koalitionen, die auch Kirchenvertreter in den verschiedenen Ländern, in Tschechien, in Deutschland, in Polen, in Ungarn, in der Slowakei eingehen, diese Koalitionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen laden wir die Studierenden ein, dass sie aus ihrer sehr persönlichen Perspektive die Frage reflektieren, braucht die Kirche die Politik, braucht die Politik die Kirche oder die Gesellschaft, braucht die Gesellschaft die Kirche, damit wir genau diese unterschiedlichen Perspektiven ins Gespräch miteinander bringen.
Wie jedes Jahr werden die besten Beiträge auch prämiert mit einer finanziellen Summe. Werden die Beiträge dann auch veröffentlicht?
Wir suchen eine Möglichkeit, wie wir sie auch veröffentlichen können, entweder in sozialen Medien oder auch in einer anderen Form. Wichtig ist uns, dass wir die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs auch einladen, nach Brünn, um selbst daran teilzunehmen. Sie bekommen einen kleinen finanziellen Beitrag, einen Preis in Höhe von 500, 300 und 200 Euro für den ersten, zweiten und dritten Platz. Und wir laden die Sieger des Wettbewerbs ein, kostenlos an diesem Dialog in der Mitte Europas teilzunehmen. Und das hat, glaube ich, nochmal einen eigenen Reiz, dass sie die Diskussion selbst begleiten, aber auch an diesen Diskussionen selbst teilnehmen können.
Wie ist Ihre Erfahrung aus den vergangenen Jahren? Hat die erfolgreiche Teilnahme den Studierenden irgendwie in ihrem Studium weitergeholfen oder hat sie motiviert?
Es ist interessant und das entspricht auch ein wenig der Zielsetzung dieses Wettbewerbs, dass wir den jungen Menschen Möglichkeiten geben wollen, sich international zu vernetzen, sich bekannt zu machen, aber auch einmal zu versuchen, inhaltliche Positionen so zu formulieren, dass sie präsentieren können vor einem größeren Publikum. Und das war in den letzten Jahren immer eine sehr, sehr große Bereicherung für dieses Symposium. Und zwar eine Bereicherung sowohl für die Teilnehmenden als auch für die, die Essays geschrieben haben.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Obwohl 2025 nun schon mehr als eine Woche alt ist, wollen wir noch einmal in das vergangene Jahr zurückschauen. 2024 waren in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks mehrere tausend Interviews zu hören. Eines der wichtigsten wurde im November ausgestrahlt. Zu Besuch im Studio war Alsu Kurmaševa. Die Journalistin hat die russische sowie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und arbeitet seit langem bei Radio Free Europe in Prag. Als sie 2023 in Russland als angebliche ausländische Agentin verhaftet wurde, rief das internationale Proteste hervor. Rund 10 Monate lang saß sie im Gefängnis, bis sie am 1. August 2024 im Rahmen des großen Häftlingsaustauschs freikam, den vor allem die USA und Deutschland in Vermittlung der Türkei mit Russland ausgehandelt hatten. Daniela Honigmann hat die wichtigsten Passagen des Interviews mit Alsu Kurmaševa zusammengefasst.
Als Alsu Kurmaševa am 11. November ins Studio des Tschechischen Rundfunks kam, war sie seit mehr als 3 Monaten in Freiheit. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete die 48-Jährige.
Cítím se v bezpečí, to je nejdůležitější pro mě a jsem na svobodě.
Ich fühle mich jetzt in Sicherheit, das ist das Wichtigste für mich. Und ich bin in Freiheit, das empfinde ich so, wie ich es sage. Ich habe die Freiheit, morgens aufzustehen, wann ich möchte und rauszugehen, mit wem oder wann ich will. Wenn ich dann zurück nach Hause komme, kann ich die Tür selbst öffnen und schließen. Dies alles hat Sinn. Normalerweise denkt man darüber nicht nach, aber für mich ist es nun ganz grundlegend. Auch ein Telefon zu haben bedeutet eine große Freiheit, ebenso wie die Möglichkeit, es auszuschalten.
Die Journalistin hielt sich gerade privat bei ihrer Mutter in Russland auf, als sie bei ihrer Rückreise am 2. Juni 2023 auf dem Flughafen in Moskau verhaftet wurde. Die Behörden warfen ihr vor, sie hätte bei der Einreise ihren US-amerikanischen Pass nicht registrieren lassen. Weil ihr dieser und auch der russische nun abgenommen wurden, konnte sie das Land nicht verlassen und musste bei ihrer Mutter auf die weiteren Entscheidungen warten. Sie wisse inzwischen, so Komascheva im Interview, dass diese Zeit von den Behörden genutzt worden sei, um weitere falsche Beweise gegen sie zusammenzutragen.
In den 5 Monaten, die ich zu Hause auf die erste Anklage gewartet habe, empfand ich riesige Angst und Unsicherheit. Ich wusste, dass es vielleicht nicht gut ausgeht. Ich dachte zwar daran, dass sie mir wohl lange nicht erlauben werden, auszureisen, aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich in Haft komme.
Diese begann für Komascheva am 18. Oktober 2023. Eine in Aussicht gestellte Entlassung wurde immer wieder um 2 Monate verschoben, so auch nach der ersten Gerichtsverhandlung am 1. Dezember. Bei dieser habe ihr Anwalt ihr eine wichtige Mitteilung gemacht, berichtet die Journalistin, nämlich, dass die Menschenrechtsorganisation Memorial sie als politische Gefangene eingestuft habe. Die russische NGO Memorial kann seit 2022 nicht mehr in ihrem angestammten Land tätig sein und agiert derzeit durch mehrere internationale Niederlassungen, unter anderem in Tschechien. Die Kategorisierung als politische Gefangene habe ihren Anwälten sehr bei der Verhandlung ihrer Freilassung geholfen, sagt Komascheva und beschreibt, welche unmittelbaren Folgen diese öffentliche Mitteilung für sie selbst hatte.
Als ich ins Gefängnis zurückkam, gaben sie mir sofort eine andere Zelle mit schlechteren Bedingungen. Ich weiß zwar nicht, ob das mit der Kategorisierung als politische Gefangene zusammenhing, aber das war egal. Nun spürte ich, dass ich mir mein Leben in Haft organisieren musste. In dieser Zeit habe ich noch intensiver Yoga und Meditation gemacht und gebetet. Ich begann viel zu lesen, aber nicht, um mir die Zeit zu vertreiben, sondern ich wollte sinnvolle Lektüre. Ich hatte keinen Zutritt zur Bibliothek, weil ich in Isolation war, also begann ich dafür zu kämpfen. So habe ich mir immer kleine Ziele gesteckt und dachte, jetzt werde ich erst einmal nicht freikommen, also regle ich mein Leben hier drin.
Svobodu neuvidím, do svobody nejdu, ale zorganizuju si ten svůj byt a svůj život tady.
Der Grund, warum sie ins Gefängnis geschickt worden war, sei ihr von den russischen Ermittlern trotz mehrfacher Nachfrage nie mitgeteilt worden, betont Asu Komascheva. Auf der Website von Radio Free Europe heißt es heute, dass gegen die Reporterin damals als ausländische Agentin sowie wegen der Verbreitung von falschen Informationen über das russische Militär ermittelt worden sei. Dass ihr Fall weltweit verfolgt werde, habe sie unter anderem durch die Anwesenheit von Journalisten bei den Gerichtsterminen bemerkt, sagt Komascheva.
Die nächste Verhandlung war dann am 1. Februar. Dort war auch schon eine Mitarbeiterin der tschechischen Botschaft. Es war für mich sehr wichtig, dass das tschechische Außenministerium eine Beobachterin ins Gericht schickte, damit sie sehen konnte, dass ich in Ordnung bin und aussagen kann. Natürlich durften wir kein Wort miteinander reden. Nur mit den Augen führten wir einen kurzen, aber schönen Dialog. Durch sie sah ich, dass Tschechien sich um mich kümmert.
Mit ihrem Ehemann habe sie sich nur Briefe über ihren Anwalt austauschen können, so Komascheva weiter. Und der Kontakt zu ihren beiden Kindern sei ihr gänzlich verboten worden. Durch die Öffentlichkeitsarbeit von Memorial hätte sie aber Post von überall auf der Welt bekommen, erinnert sich die Journalistin, darunter auch Briefe und Karten aus Tschechien.
In Prag gibt es die tolle Organisation Babičky bez hranic, zu Deutsch Großmütter ohne Grenzen. Ich finde, sie macht eine sehr sinnvolle Arbeit. Von ihren Mitgliedern habe ich viele Postkarten bekommen. Eine Dame war beim Konzert der Tschechischen Philharmonie und schickte mir von dort eine Karte. Sie hatte das gesamte Programm aufgeschrieben. da ich eine musikalische Ausbildung habe und schon oft in der Philharmonie war, auch auf dem Cello mit einem Orchester dort gespielt habe, hörte ich durch den einen geschriebenen Satz innerlich das ganze Konzert. Das war wunderschön. Meine Zellengenossinnen schauten mich an und dachten, also ist wieder mit den Gedanken woanders und will nicht mit uns reden. Ich habe mir in Haft immer solche Momente geschaffen, in denen ich nicht an dem eigentlichen Ort war, sondern eben bei der Tschechischen Philharmonie in Prag oder im Böhmerwald.
Nachdem sie die ersten Monate in Einzelhaft verbracht hatte, habe sie sich dann eine Zelle mit 9 anderen Frauen geteilt, fährt Komaschewa fort. Diese hätten wegen Finanzdelikten eingesessen. In den gemeinsamen Gesprächen sei es meist nur um unverfängliche Themen wie Kinder, Reisen oder das Essen gegangen. Die Journalistin erinnert sich besonders an eine junge Frau, die genau wie sie 2 Kinder hat.
Über Politik konnten wir uns aber nicht unterhalten, denn sie glaubte, dass alles, was gerade in Russland passiert, auch richtig sei und so sein solle. Da ich schon so viele Jahre in Prag lebe, fürchten sich manche Menschen in Russland davor, mich nach etwas zu fragen. Der Propaganda zufolge sind nämlich Tschechien und Prag, ebenso wie die ganze westliche Welt, gegen Russland. Dieses Narrativ hört man dort sehr oft im Fernsehen und das beeinflusst die Leute. Meine Zellnachbarin konnte darum nicht verstehen, dass es in Prag Menschen gibt, die nicht gegen etwas sind, sondern zum Beispiel für internationale Beziehungen, denen sich auch Russland öffnen sollte. Das Land verschließt sich jedoch gerade.
Alsu Komaschewa war in den insgesamt fast 10 Monaten ihrer Haft in 2 verschiedenen Gefängnissen, nämlich in Kasan und in Moskau-Lefortowo. Was die Haftbedingungen und den Umgang des Aufsichtspersonals mit den Insassen angehe, sei es überall gleich schlimm gewesen, so ihr Bericht. Körperliche Gewalt habe sie nie erlebt, aber die psychische Gewalt, Erniedrigungen und Bedrohungen seien massiv und nehmen den Menschen ihre Würde, urteilt die Journalistin. Den Winter über habe sie sehr viel Hoffnungslosigkeit verspürt, schildert Komaschewa. Dies habe sich geändert, als sie das erste Mal von einem möglichen internationalen Häftlingsaustausch erfuhr. Das sei im März 2024 gewesen.
Ta komunikace s vyšetřovatelama trochu změnila.
Damals veränderte sich die Kommunikation mit den Ermittlern. Sie deuteten mir gegenüber an, dass es vielleicht einen Austausch gäbe. Ich wusste, dass vor mir bedeutendere Persönlichkeiten dran waren, wie etwa die US-Amerikaner Ivan Gershkovich oder Paul Willen, die schon lange in Haft saßen. Meine Hoffnung auf den Austausch war dagegen sehr gering. Also haben wir gewartet. Die Ermittler sagten, das müsse vor Gericht verhandelt werden. Sie begannen, sich mir gegenüber etwas besser zu verhalten. Die Befragung wurde beendet. Ich war weiter in Haft und wartete auf etwas. Aber niemand konnte mir sagen, auf was genau und wann das passiert.
Was dann am 1. August passierte, war der größte Gefangenenaustausch zwischen Ost und West seit dem Kalten Krieg. Russland und Weißrussland sowie mehrere westliche Länder, darunter die USA, Deutschland und Polen, ließen insgesamt 26 Menschen frei. Wie genau auch sie auf die Liste gelangt sei, wisse sie bis heute nicht, sagt Alsu Komaschewa. Am Morgen des für sie so bedeutsamen Tages sei sie vom Gefängnispersonal lediglich aufgefordert worden, sich anzukleiden und bereit zu halten. Ohne zu wissen, dass es sich um ihre Entlassung handelt, sei sie dann in den bereitstehenden Bus geführt worden, in dem schon andere Freigelassene gesessen hätten, so etwa der US-Amerikaner Evan Gershkovich, der für The Wall Street Journal in Moskau tätig und 16 Monate lang im Gefängnis war.
Da war mir dann alles klar. Ich befand mich allerdings in einem solchen Schock, dass wir uns nicht einmal unterhielten. Ivan Gershkovich saß hinter mir. Ich habe ihn nur mit den Augen gegrüßt und lange konnten wir gar nichts sagen, bis wir im Flugzeug saßen. denn alle standen unter Schock. Dies war also der D-Day. In Moskau regnete es gerade. Ich verspürte natürlich viele Emotionen, verschiedene Gedanken und mein ganzes Leben schossen mir durch den Kopf. Auch jetzt, nach mehreren Monaten, kann ich nicht ruhig darüber reden. Ich habe das Land nicht so verlassen, wie ich es geplant hatte. Mehr als 20 Jahre lang war ich immer wieder dort, um die Familie und meine Mutter zu besuchen, aber auch wegen meiner Kultur und der tatarischen Sprache. Es ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Und auf einmal wollte es mich nicht mehr haben.
Von diesem Moment kann Komaschewa immer noch nur unter Tränen berichten. Aber es sei auch ein sehr glücklicher Moment gewesen, beteuert sie. Und sie ergänzt, dass sie sich seit ihrer Rückkehr mit Leuten treffe, die an ihrer Freilassung mitgearbeitet hätten, um nachträglich die näheren Umstände zu erfahren. Kurmaschewas Mutter lebt nach wie vor in Russland. Derzeit pflegten sie nur telefonisch oder schriftlich ihr sehr enges Verhältnis, bekundet die Reporterin. Denn einen weiteren persönlichen Besuch plane sie in naher Zukunft nicht.
Jetzt will ich nicht dorthin. Sie haben mir zwar nicht untersagt, nach Russland zurückzukehren und mir auch meinen russischen Pass wiedergegeben. Besonders wurde betont, dass es kein Einreiseverbot für mich gebe, aber derzeit würde ich das nicht wollen.
Vergessen werde und wolle sie ihre Erlebnisse in russischer Haft nicht, betont Asu Komaschewa. Sie wolle sie vielmehr aktiv in das Fundament ihres Lebens und ihrer Arbeit integrieren. Zu diesem gehöre ihre Überzeugung, dass Pressefreiheit die Grundlage für die Sicherheit einer Gesellschaft sei, sagt die Reporterin. Deswegen müssten weltweit auch die Regierungen für die Pressefreiheit einstehen, so die Mahnung von Komaschewa, die sich in ihrem Job nun auf die Förderung von Nachwuchsjournalisten konzentrieren will. Und sie engagiert sich noch auf weitere Weise.
Jetzt denke ich darüber nach, was ich künftig machen werde und wie ich meine Erfahrungen nutzen könnte. Momentan arbeite ich an einer Unterstützung der Familien von anderen Journalisten von Radio Free Europe, die in Haft sind. Das sind derzeit 4 Personen. Ihar Losik und Andrei Kuznicek sitzen in Weißrussland im Gefängnis. Mit Ihar haben wir schon seit 4 Jahren keinen Kontakt mehr. Wir wissen nicht, ob er gesund ist und welche Hilfe er braucht. Dies ist ein schwieriger Fall. Dann ist Wladislaw Jesipenko auf der Krim. Er hat seine Familie und seine kleine Tochter 3 Monate lang nicht gesehen. Und ein Kollege ist seit Mai in Aserbaidschan in Haft. In der Zwischenzeit wurde seine Tochter geboren. Ich weiß genau, was die Familien durchmachen, dass sie jeden Morgen aufwachen und nur einen einzigen Gedanken im Kopf haben. Was kann ich noch für ihn tun?
Und außerdem sei sie bereit, jederzeit öffentlich über ihre eigenen Erfahrungen zu berichten, ergänzt Asu Komaschewa.
Es ist kein Geheimnis und ich glaube, unsere Stärke hier in der freien Welt liegt gerade darin, zu reden und zu kommunizieren, Türen nicht zu verschließen und keine Brücken abzureißen, sondern Dinge aufzubauen. Zu reden ist wichtig und es bedeutet Kraft und Sicherheit, auf die ich mich wieder freue.
Und das war's für heute von uns. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Til Janca. Auf Wiederhören und Naslyšenou.